Nobody knew that healthcare could be so complicated. 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 Complicated.
Salut und herzlich willkommen zu Gesundheit und Machtpolitik Episode 127 mit der Aufnahme am 24.07.2024, also mitten im, ist das Hochsommer schon?
Ja.
Schon, ne? Kann man schon sagen. So richtig ist der Sommer bei mir noch nicht angekommen. Wieder am Mikrofon für euch. Ihr habt es ja schon gehört, die wunderbare Claudia Czernik, unsere Podcast-Physiotherapeutin. Public Health habe ich vergessen. Siehst du? Ich bin ja schon aus der Übung. Nachdem ihr das letztes Mal so hervorragend alleine gemanagt habt. Also hallo Claudi.
Hallo.
Und der Podcast-Arzt Pascal Nolderik. Hallo Pascal.
Hi.
Was steht denn jetzt erstmal auf dem Plan insgesamt für die Episode?
Ja, es ist irgendwie noch nicht so ruhig, wie wir das vielleicht gedacht hatten in der parlamentarischen Sommerpause. Wir haben auf jeden Fall auch noch ein paar News dabei. Und zwar geht es zum einen um die RSV-Prophylaxe. Ich habe was Kurzes zum Haushalt für das BMG 2025. Pascal wird kurz zur IT-Panne und den Auswirkungen berichten der vergangenen Woche. Und ja, ich habe noch ich wurde gerade sehr belacht dafür, eine Sommerlektüre-Empfehlung. Vielleicht für Gesundheitspolitik-Nerds. Werde ich später noch auflösen. Wir haben ein Interview geführt mit Laura Jung. Sie ist Medizinerin in Leipzig und sie war auf der 77. World Health Assembly in Genf und hat uns da berichtet, wie das so abgelaufen ist und was da beschlossen wurde und welche Auswirkungen das für Deutschland und für die Welt auch hat. Es ging viel in dem Sinne um das Thema Nachhaltigkeit. Und der Murks in dieser Episode, sehr lustig, es geht um Oreo Cookie Treatment. Mehr verrate ich mal nicht, auf jeden Fall. Direkt
jetzt
Appetit bekommen.
Jetzt kriege ich Appetit, bekommen, wollte ich sagen. Jetzt müsste Pascal noch das Knacksen der Kekse irgendwie noch einspielen, bitte.
Ich habe hier nur eine Aprikose liegen, die ich knacken lassen kann.
Was soll das denn?
Okay. Ja, nee, ich habe auch schon überlegt, ich habe mir aus dem Freibad so zwei riesen Gummischlümpfe geholt, aber das Problem ist immer, wenn man die isst, dann klebt der Mund, also ja. Es klebt ja dann alles so zusammen. Naja, wollte ich euch ersparen. Genau, aber es gibt auch eine Kontaktanzeige diesmal und damit sind wir rund. Genau, so sieht das Programm für heute aus. Aber erstmal kurz zu uns. Wie geht's uns denn? Philipp, magst du einmal starten?
Mit dem, was ich schon gebeichtet habe, dass ich war in London mit meinem Sohn für ein paar Tage. Der wollte nicht unbedingt mal auch ein Musical sehen. Und ich bin selbst auch Musical unerfahren und natürlich geht man, also die Option London war einfach, meine Schwester hat da eine mehr oder weniger leerstehende Wohnung. Deswegen haben wir das dann mitgenutzt. Und dann natürlich 5 Tage.
Ja, ihr treibt also den Mietpreismarkt.
Das ist ja das quasi, weil sie wird es jetzt vermieten. Ergo, das war jetzt die letzte, also das war ja die ganze Zeit schon da als Option. Und jetzt war irgendwie so, die Option geht zu Ende. Deswegen musste man das nochmal nutzen. Und jetzt haben wir 5 Tage wirklich volles Programm gemacht. Und toll war's. Und unter anderem in diesem vollen Programm war dann auch ein Kurzbesuch beim Florence Nightingale Museum. Ich dachte sozusagen, wenn man schon da ist, dann muss man als Krankenpfleger natürlich da auch mal Besuch abstatten. Und genau, es gab ja überhaupt keinen Altar, wo man irgendwie nochmal so eine Kerze anzündet. So, das war meine letzten Tage. Was war bei euch los, Claudi?
Ja, ich bin heute Zustand vor Urlaub sozusagen. Also heute war mein letzter Tag und ich fühle mich auch so. Ehrlich gesagt, es ist ja dann immer so, dass dann irgendwie noch alles zusammenkommt und gestern ist noch mein Ladekabel kaputt gegangen vom Laptop und irgendwie sowas, was man dann unbedingt noch braucht. Genau, aber ich freue mich sehr jetzt auf 2,5 Wochen frei und werde mich wieder in den Norden verziehen zum Wandern. Genau, soll nach Norwegen gehen. Und ich hoffe sehr, dass es nicht wieder irgendwelche Sicherheitsupdates gibt, dass alles auch, dass ich sicher überall ankomme, wo ich das möchte. Und ja, freue mich sehr auf Natur.
Pascal, wie ist es mit dir?
Jo, bei mir steht der Urlaub noch länger aus. Das ist ja so im Süden, ne? Die haben ja als letztes Sommerferien. Ich glaube, die Schülerinnen und Schüler haben erst Mitte nächster Woche gehen hier die Sommerferien.
Ach, krass, okay.
Erst los, genau, so ist das. Oder vielleicht sogar noch ein bisschen, ich habe das nicht so ganz auf dem Schirm, aber unsere Kita ist jetzt auch noch irgendwie, ich glaube, 3 Wochen offen oder so und dann ist mein Urlaub noch ein bisschen später. Das heißt, ich arbeite noch bis Ende August und sagen, habe dann erst Urlaub. Das ist hier nun mal so und dann, jetzt gerade ist es relativ entspannt in der Praxis und ruhig, ne? Weil Leute, wenn so schönes Wetter ist, dann überlegen sich auch, soll ich den Arzttermin wirklich wahrnehmen oder kann ich was passen? Das ist echt so, ja. Auch wenn das Wetter ganz schlecht ist, kommen weniger Leute zu ihren Terminen. Das ist schon auch wie in anderen Feldern wahrscheinlich auch, ja. Und dann gibt es zusätzlich aber dann natürlich die Aussicht darauf, dass wir demnächst wieder ganz viele Praxen vertreten, da wird es wieder wieder stressig. Ansonsten, wo du gerade von kaputten Sachen geredet hast, ich habe gerade eben, wenn ich die Kinder ins Bett gebracht habe, geguckt, was ich für eine neue Ladebuchse für meine In-Ear-Kopfhörer zahle, weil meine Tochter damit experimentiert hat und diese Kappe abgebrochen hat davon. Was mich natürlich schon geärgert hat, weil das so diffizil ist, dass man das nicht gut kleben kann. Es geht ja, dass das 100 Euro kostet.
Wow.
Also, mein Gott, ey, dafür kriegst du von anderen Marken auch ein ganzer In-Ear-Kopfhörer. Also, ich meine, die sind mit Ladefunktion, ne, und jetzt nicht irgendwie zum schick aussehen, aber uiuiui. Kurz überlegt, ob ich das wirklich mache.
Da gibt es wahrscheinlich aber auch Third-Party.
Ja, ne, genau. Ich muss auch nochmal schauen.
Heftig.
Ich habe gerade eben gesehen, das hat mich... Also, dass das jetzt irgendwie nicht einen Zehner kostet, war mir klar. Aber na gut, manchmal ist man doch überrascht. Aber kommen wir mal zu unserer richtigen Episode, weil so viel dauert, wird hier sonst zu lang. Also, ich fange an. Streit um die RSV-Prophylaxe. Die STIKO mit einer ihrer neuen Mitglieder führen wir im Sommer übrigens noch ein Interview. Dazu zählen wir mehr am Ende der Episode. Mit der jüngsten Entscheidung der STIKO für das respiratorische Syncytialvirus, kurz RSV, eine Prophylaxe für Neugeborene und Säuglinge in ihrer ersten Saison. Also nicht irgendwann im ersten Lebensjahr, sondern wenn man quasi kurz vor Mitte oder im Winter geboren wird, direkt. Und wenn man im Sommer geboren wird, dann eben halt im Herbst. Zu empfehlen hat die STIKO bei den mir bekannten Pädiatern eher Jubel ausgelöst und die Institutionen, die sich damit befassen, eher Wirbel. Und das ist jetzt vielleicht nicht ganz so super relevant, schon ein bisschen Sommer noch News, aber weil das so häufig publiziert wurde, dachte ich, berichten wir das kurz auch. Denn medizinisch ist die Sache eher einfach. Der monoklonale Antikörper Nirsevimab heißt, er schützt etwa für 6 Monate und zu etwa 75% vor schweren Atemwegserkrankungen. Und die sind mit RSV in der häufigsten Hospitalisierungsgrund für Kinder im ersten Lebensjahr, also schon relevante Krankheitslast. Mhm. Führt immer auch mal wieder zu Todesfällen und vor allem eben zu wirklich schweren Erkrankungen. Das sind die Frühintensivstationen, Neugeborenintensivstationen etc. überlastet. Das heißt, da geht es explizit nicht nur um Kinderschutz, sondern auch um Überlastung von Krankenhausstrukturen. Und dann ist es aber doch ein Unterschied zwischen medizinische Sinnhaftigkeit und politische Umsetzbarkeit, denn Nirsevimab ist ein Antikörper und damit kein klassischer Impfstoff und er kann damit nicht, laut GBA zumindest, über die Schutzimpfungsrichtlinien des GBA erstattet werden. Sonst hätten die sagen können, jo, nehmen wir auf und dann wird er automatisch von den gesetzlichen Krankenkassen erstattet. Also hat die GBA gesagt, das können wir nicht machen, das muss das BMG selbst regeln. Hat das BMG gesagt, alles klar, das ist uns wichtig. Ne? Wäre jetzt bei Herrn Lauterbach auch sehr, trotz der Kosten, sehr, sehr merkwürdig gewesen, ne? Als Evidenzverfechter. Und wenn dann die STIKO schon sagt, dafür gibt es jetzt gute Evidenz, dann wird das wohl gemacht. Also hat das BMG eine Rechtsverordnung zur Erstattung verarbeitet, mit dem sich das Problem lösen lassen sollte. Eine separate Vergütung, wie sie jetzt die Kinder- und Jugendärzte fordern, das jetzt überrascht jetzt eigentlich nicht, dass die das sich wünschen, gibt es aber nicht. Genau. Und damit gibt es vielleicht, und also wenn das alles durchkommt, zum Herbst tatsächlich das erste Mal diese Prophylaxe und wir können dann sehen, ob das dann in dieser und nächsten Wintersaison tatsächlich dann auch die Überlastung in den Kinderkliniken reduziert, ja, was sehr gut wäre. Andererseits gibt es natürlich ein bisschen mehr Arbeit, sicherlich für die Pädiaterinnen und Pädiater. Ich denke aber, dass ein guter Teil der Kinder einfach auch direkt im Krankenhaus geimpft werden wird bei der zweiten quasi Untersuchung, die dort stattfindet. Naja, schauen wir mal.
Okay, willst du direkt weitermachen oder soll ich mal kurz reinspringen?
Du darfst.
Gut, dann spreche ich einmal über das liebe Geld. Ist auch so eine saure Gurken-News, ne? Aber genau, vielleicht habt ihr es ja mitbekommen, dass der...
Wird danach nicht besser.
Wow. Ja, dass sozusagen das Bundeskabinett am 17.07. getagt hat und da war auch der Haushaltsentwurf der Bundesregierung auf dem Programm und da ist natürlich auch ja das BMG mit berücksichtigt. Und auf jeden Fall ist es so, dass 2025 rund 270 Millionen Euro weniger eingeplant sind als noch für 2024. Das waren in diesem Jahr 16,7 Milliarden und sind dann im nächsten Jahr nur 16,4 Milliarden. Und die geringere Mittelveranschlagung im Etat des BMG geht eben im Wesentlichen auf die geringeren Ausgaben durch die Corona-Pandemie zurück. Ne? Also dass man sozusagen das ja auch antizipiert, dass es immer weniger wird. Das ist ja soweit auch, ne? Ich sag mal, unstrittig. Aber was natürlich nochmal sehr viel Wirbel ausgelöst hat, zumindest auch in der GKV-Welt, also was die gesetzliche Krankenversicherung betrifft, ist, dass sozusagen der Bundeszuschuss, der ja an die GKV geht, bisher waren das 14,5 Milliarden Euro und damit auch der größte Ausgabenblock sozusagen konstant bleibt, also da gab es nicht mehr. Und wer jetzt mal die Nachrichten verfolgt hat und so weiter, hatte die GKV ordentlich auch gerade zu kämpfen, was jetzt auch steigende Kosten der Pflege angeht, aber eben auch durch die Gesetze, die jetzt verabschiedet wurden, erwartet man eben noch weitere Mehrausgaben. Viele Kassen mussten ja auch ihre Zusatzbeiträge jetzt auch unterjährig schon anheben und das gab einfach nochmal einiges an Wirbel und auch da ist ja nochmal so ein bisschen die Frage, ne, inwiefern lässt sich denn mit diesen, ich sag mal, ne, wenn die Ausgabenseite immer größer wird, inwiefern lässt sich dann die Einnahmenseite noch erweitern oder ja, müssen wir nicht wirklich sozusagen Ineffizienzen besser abschaffen und da stringenter sein, was ja auch ein Versuch ist mit den Gesetzen immer wieder, aber ja, naja, manchmal halt auch, ich sag mal, mehr Bürokratie dann reinkommt als gedacht, ne? So. Mhm. Also ja, das vielleicht noch so zur Info.
Ist dann interessant, wie das mit den ganzen Gesetzen noch wird, ne? Was sich da dann noch
genau.
gut und budgetneutral umsetzen lassen werden wird.
Absolut.
Ich habe was zur IT-Panne CrowdStrike, das mussten wir natürlich einmal noch auffordern, nachdem Claudius ja eben schon erwähnt hat, ja, am Freitag, den 19.07. hat eine, ja, schon muss man sagen, globale IT-Panne auch kritische Infrastruktur in Deutschland lahmgelegt, neben beispielsweise jetzt Flughäfen, ne, wie eben schon erwähnt, waren das beispielsweise auch das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein mit seinen Standorten in Kiel und Lübeck oder auch das Klinikum Stuttgart, wo OPs abgesagt wurden, Ambulanzen auch geschlossen blieben etc. Auch eine Apothekensoftware war betroffen, hat Deutschland weit zu Ausfällen geführt. Und jetzt ist es eigentlich ganz interessant, weil Schuld war keine Cyberattacke oder Schadsoftware, sondern ein fehlerhaftes Update in einer Sicherheitssoftware von CrowdStrike. Es waren mindestens 8,5 Millionen Geräte weltweit betroffen. Also Wahnsinn, krass, ja, was du ausschalten kannst mit einem fehlerhaften Update. Ja, jetzt mal so gesagt, hätte man bei Attacke auf die gleiche Infrastruktur wohl dann auch mit einer Schadsoftware machen können. Und jetzt dürft ihr einmal auf diesen Link klicken, den ich hier gepackt habe. Kennt ihr diesen Comic von XKCD? Genau, das ist dieser Dependency-Comic, den sieht man ja immer mal wieder. Ja, weil, ja. Mhm. Schneiden das kurz, bis Claudia den Comic offen hat.
Ja, jetzt.
Genau, sehr gut. Genau, das ist, wir packen mit in die Shownotes diesen Dependency-Comics, der lohnt sich ja, weil es tatsächlich einige IT-Projekte gibt, darunter ist es hier eine Erklärung von, oder in Diskussionen gibt es einige Projekte, die da aufgeführt werden, die kenne ich alle gar nicht, da kennen sich die Nerds viel besser aus, dass sich da die tief in diesen Themen drin sind. Dass die gesamte moderne Infrastruktur, die super fancy ist, auf wenigen grundlegenden Sachen aufbaut. Da gab es, war das letztes Jahr doch auch irgend so ein Projekt, das war im Logbuch-Netzpolitik-Podcast ganz, ganz ausführlich berichtet worden, wo sich eine Projektgruppe, Projektgruppe probiert hat, was zu übernehmen, was auch weltweite Auswirkungen gehabt hätte, wenn man da schädlichen Code hätte unterbringen können. Also mehr so im Sinne von Backdoor für dann Serverinfrastruktur. Also ganz viele Software-Tools, die immer mal gepflegt werden müssen und dann von irgendjemandem in seinen freien Sonntagnachmittag gepflegt werden oder so, ja? Und der das irgendwie für, weiß ich nicht, der freut sich mal, wenn ihm jemand mal einen Fünfer in den Hut wirft dafür, ja? Aber sonst macht er das freiwillig nur aus purer Freude daran, die Person. Und genau, so kann das eben passieren, ja? Dass dann vieles doch an einem einzelnen Projekt hängt oder an einem einzelnen Update oder an einer einzelnen Software. Und so ist das ja eigentlich nicht gedacht, ne? Die Netzwerkarchitektur ist ja eigentlich auf Redundanz ausgelegt. So war ja ursprünglich das Internet auch mal gedacht. Und das klappt aber natürlich nicht, wenn dann alle die gleiche Software verwenden. Und so ein Ausfall durch ein einzelnes fehlerhaftes Update möglich ist. Also da muss man wirklich auch schauen, dass man, so wie das jetzt ja in Deutschland dann auch teilweise ist, ne, wenn wir jetzt uns vorstellen, es würden alle den gleichen Praxenverwaltungsdienst nutzen, alle das gleiche Krankenhausinformationssystem, ne, dann wäre alles weg gewesen, ja. Oder man würde alle die gleiche Apothekensoftware nutzen oder alle würden die gleiche Verwaltungsstruktur für die elektronische Patientenakte nutzen, ne, dann wäre bei einem Ausfall immer direkt alle betroffen. Deswegen ist es schon gut, wenn es da unterschiedliche Strukturen gibt. So. Kommen wir mal zu etwas, weiß ich nicht, erbaulicherem, Claudi?
Ja, meine super Sommerlektüre, die ich empfehle für den Badesee. Ich habe selber auch noch nicht groß reingelesen, nur jetzt diese Mini-Kurzzusammenfassung. Aber ja, ich finde es auf jeden Fall mega spannend, was da auch an, ja, an Denkleistung und so weiter dahinter steht. Ich löse es jetzt mal auf. Und zwar ist es eine Studie, in der versucht wurde, eine systematische Messung der Leistungsfähigkeit und Effizienz des deutschen Gesundheitssystems durchzuführen. Das Ganze nennt man Health System Performance Assessment. Und ja, das ist sozusagen, die zwei Leitfragen waren, wie leistungsfähig ist das deutsche Gesundheitssystem und wie kann man das messen? Und da wurden eben ganz viele Indikatoren zusammengezählt, geguckt, ne, wie kann man das sozusagen operationalisieren? Wie kann man so ein konzeptionelles Gerüst des Gesundheitssystems, da hat man so 5 Performance-Dimensionen aufgemacht und dann eben 100 Indikatoren identifiziert, wo es auch regelmäßige Daten gibt für Deutschland und eben 8 Vergleichsländer über mehrere Jahre. Das hat man analysiert und dann ist so ein riesenlanger, toller Bericht bei rausgekommen. Deswegen meinte ich sozusagen Sommerlektüre. Mhm. Genau.
489 Seiten.
Genau.
Also es gibt die Kurzversion in 3 Seiten.
Genau, aber ja, finde ich einfach irgendwie spannend, weil man sich das ja auch immer mal wieder fragt, ne? Wie ist denn eigentlich die Performance von unserem System? Und da hört man ja immer mal wieder so, so und Ja, aber das wirklich mal versuchen, ja, objektiv zu messen, finde ich schon spannend. Und vielleicht kurze Zusammenfassung. Wir haben einen guten Zugang im Vergleich. Wir haben eine geringe finanzielle Belastung der Patientin, aber eben durchaus verbesserungsfähige Versorgungsqualität. Das vielleicht so in kurzer Zusammenfassung dieser fast 500 Seiten.
Ich möchte bitte den Hörer haben, der das am Badesee tatsächlich gelesen hat. Also
ja,
außer dir.
Genau.
Ja. Kurz News. Ich habe einige Follow-ups mitgebracht, einfach um so ein bisschen aufzuräumen vor der Sommerpause.
Ich finde das auch so schön übrigens, Pascal, weil ich genau, als ich diese News gelesen habe, dachte, das wird Pascal auf jeden Fall bringen. Das ist auch perfekter Follow-up.
Genau. Das ist auch gebracht. Und zwar, also die Ärztekammer Baden-Württemberg streicht jetzt endlich diese Zusatzweiterbildung Homöopathie aus der Weiterbildungsordnung. Genau, wir hatten da schon drüber berichtet, als sie den ersten Antrag hatten und dann als das Verfahren offen war, zur Kommentierung zu öffentlichen, und jetzt wurde das quasi, da hatten wir schon so kommentiert, und jetzt ist das durch gewesen. Damit war jetzt die Vertreterversammlung am 20. Juli an der Reihe, also auch relativ frisch, und hat dann gesagt, es gab dann nochmal eine faire Debatte, ja, und dann hat man nochmal abgestimmt, und war schon ungefähr mit dem gleichen Ergebnis wie beim letzten Mal, und das eben jetzt endgültig gestrichen. Und damit ist das jetzt in Baden-Württemberg auch durch. Dann ein bisschen zäh, ne? Und das ist halt auch das Ländle und ein bisschen Homöopathie näher. Dementsprechend ist das da vielleicht auch ein bisschen mehr Aufwand benötigt. Aber jetzt ist es durch. Und jetzt sind nur noch andere Länder, die das quasi übrig haben. Dann gibt es kein Follow-up, aber beim GKVSV, also GKV-Spitzenverband, wird Doris Pfeiffer aufhören oder hat schon aufgehört?
Zum Juli 25 erst.
Auf jeden Fall gibt es eine Nachfolge, die jetzt klar ist. Und zwar wird das Oliver Blatt, der bisher für den VDEC arbeitet, wird das übernehmen. Und offen bleibt dann immer noch der Posten von Gernot Kiefer. Also die Kassen tun sich da gerade offenbar ein bisschen schwer mit der internen Besetzung. Aber das ist nicht unser Problem, würde ich sagen. Dann BMCE, das darfst du machen, Claudi.
Wir wollten ankündigen, dass im nächsten Jahr vom 28. bis 29.01. wieder der BMC-Kongress stattfindet, und cool, wir freuen uns auch, weil wir wieder mit am Start sein werden.
Es gibt Neuigkeiten zu den Poolärzten, und zwar auch hier ein Follow-up. Das hatten wir hier schon mal geführt. Ich bin da ja auch quasi von betroffen, weil ich immer mal wieder so Bereitschaftsdienste mache, und das ja, bin ja auch nicht Vertragsärztin niedergelassen. Dementsprechend arbeite ich da quasi als Poolarzt sozusagen. Und jetzt war die Frage, unter welchen Umständen gelten die als selbstständig? Beispielsweise Notärztinnen und Notärzte sind das. Das ist gesetzlich geregelt, weil auch sonst wäre das so finanziell unattraktiv, dass das keiner machen würde. Ja, also wenn man davon alle Abgaben zahlen müsste. Und das ist mit dem Poolärzte-Ding nicht viel anders. Und dementsprechend wird es keine gesetzliche Regelung geben, aber das Bundesministerium für Arbeits- und Soziales,
BMAS
sozusagen, genau, KBV und die KVN selbst haben Punkte errechnet, wie man das denn machen könnte. Ja, und zwar rechnen die quasi wie bisher Leistungen ab nach der Gebührenordnungsposition. Die zahlen eine fixe Pauschale. Das wird noch interessant, wie man das dann ausstaffiert, damit es fair ist. Also bisher zahlst du ja mehr, wenn du mehr Patienten behandelst. Was insofern in Ordnung ist, weil du auch mehr Material verbrauchst beispielsweise, jetzt Verbandsmaterial zum Beispiel. Ne? Andererseits sind natürlich vermutlich die Fixkosten, also Raummiete, Heizung, Strom etc. vermutlich teurer als das Verbrauchsmaterial, und das musst du ja eh vorhalten, sozusagen. Also kann für beides gute Argumente finden. Und dann dürfen Ärzte und Ärztinnen aber auch nicht höchstpersönlich erbringen, sondern die können sich durch qualifizierte Personen vertreten lassen. Da dürfen die KVN festlegen, was sind da die Mindeststandards etc., so wie bisher auch. Und dann ist das Ziel quasi, dass die Deutsche Rentenversicherung Bund, ja, die dann einfach sagt, so, wenn ihr euch das abgestimmt habt, dann machen wir es so, dass wir die einfach als selbstständig anerkennen. Das ist gut, weil jeder, der schon mal eine Prüfung auf selbstständige Tätigkeit beim Deutschen Rentenversicherung eingereicht hat, weiß, dass das ein Riesenaufwand ist. Mhm. Und das ist dann schön, wenn das einfach geklärt wäre. Also, schöner wäre natürlich noch einfach eine gesetzliche Regelung. Das ist, glaube ich, politisch gerade nicht umsetzbar. Dementsprechend ist diese zweitbeste Lösung sicherlich auch eine Möglichkeit. Ein letzter Follow-up. Ich habe, glaube ich, im letzten Podcast gesagt, also da gab es ja schon den Maskenskandal, ja, von Mr. Spahn, dass wir da irgendwie massive Kosten noch offen sind wegen der ganzen Klagen. Habe ich auch gesagt, ich bin da ein bisschen vorsichtig in der Bewertung, weil das natürlich auch eine schwierige Situation war. Da ging es ja gerade, das waren ja gerade die ersten Wochen der Pandemie, da ging alles drunter und drüber. Jetzt gibt es aber doch einen Bericht, der ja einfach quasi ganz klar ihm anzulasten ist und wofür er sich sicherlich noch deutlich rechtfertigen werden muss. Ja, jetzt nicht, ob er es bereits probiert hat zu tun, sondern es gab, so wie das sicherlich auch üblich ist, also gibt es einfach einen Bericht aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung mit Mails aus dem Bundesgesundheitsministerium und damals gab es eine Empfehlung der Fachabteilung für diesen Einkaufspreis, nämlich gesagt 3 Euro je Maske. Das ist immer noch viel, wenn wir uns an die letzte Folge erinnern, was da so der übliche Preis normalerweise ist. Und Jens Spahn hat dann aber entschieden, 4,50 Euro je Maske zahlen zu lassen. Und wenn wir uns jetzt überlegen, wir könnten quasi ein Drittel der ausstehenden Kosten sparen, das waren ja Milliardenbeträge, weil diese Ministerentscheidung nicht zustande gekommen ist, sondern wir hätten den Preis der Fachärztin genommen, der immer noch sportlich hoch ist, wo man sagen kann, das ist schon ein ordentlicher Anreiz, das pünktlich zu liefern, dann hätten wir auf jeden Fall deutliche Milliardenprobleme im Gesundheitsbereich weniger. Das wird erstmal rein, also sofern nicht irgendwas anderes publik wird, erstmal rein ihm anzulasten sein. So, mit dieser wunderbaren News vor der Sommerpause geben wir jetzt ins Interview.
Ja, ich würde ganz kurz, bevor wir dann inhaltlich einsteigen im Interview, einmal Laura kurz vorstellen. Sie ist nämlich Ärztin und hat auch einen Masterabschluss in Public Health und ist aktuell in der Infektions- und Tropenmedizin am Uniklinikum Leipzig tätig. Sie forscht dort zu antimikrobiellen Resistenzen in Europa und Ostafrika und ist auch Vorstand bei KLUG, bei der Allianz für Klimawandel und Gesundheit. Und damit...
Ja, viel Spaß beim Interview. Liebe Hörerinnen und Hörer, vor 5 Jahren, ich glaube im Januar und im Juli vor 5 Jahren, 2019, hatten wir damals, warst du eigentlich schon Ärztin? Also warst du schon, du warst noch im Studium, ja. Ne? Genau. Wir hatten ja Laura Jung schon mal in unserem Podcast 2-mal. Und einmal warst du in deiner Funktion einer der Sprecherinnen der AG Public Health im Bundesverband Medizinstudierender Deutschland. Und dann hatten wir dich ein paar Monate später nochmal zu Klima und Gesundheit als Expertin im Podcast. Insofern herzlich willkommen zurück im Podcast Gesundheit macht Politik. Hallo Laura.
Ja, danke schön, dass ihr mich nochmal einladet.
Nach fünf Jahren.
Habt ihr wieder mal an mich gedacht. Interessant. Und ich darf das sogar, dieses Gespräch vor Ort durchführen. Wunderbar. Ich sag mal nicht die Location, aber in Leipzig kann ich ja schon mal sagen. Genau. Also sehr schön hier. Danke auch für die Gastfreundschaft. Trotzdem, bevor wir anfangen, wir haben nämlich einen Post von dir auf LinkedIn gesehen, den wir spannend fanden. Darum soll es heute gehen. Aber bevor wir damit anfangen, erzähl doch mal unseren HörerInnen/mir selbst auch, was du in den letzten 5 Jahren so angestellt hast.
Ja, sehr gerne. Genau, das letzte Mal 2019 war ich ja noch Medizinstudentin. Mittlerweile habe ich das Studium dann doch auch mal abgeschlossen. Arbeite als Ärztin schon seit einigen Jahren an der Uniklinik Leipzig in der Infektions- und Tropenmedizin. Okay. Bin da tätig, aber dem Global- und Public Health-Bereich doch auch treu geblieben. Zum einen forsche ich zu Antibiotikaresistenzen in Deutschland, aber auch in Ostafrika. Und zum anderen engagiere ich mich doch noch recht regelmäßig ehrenamtlich zum Thema auch Klimawandel und Gesundheit. Zum einen bin ich tatsächlich auch schon seit mittlerweile 5 Jahren im Vorstand der Deutschen Allianz für Klimawandel und Gesundheit aktiv. Und zum anderen bin ich jetzt aber auch aktiv mit dem Weltärztebund und engagiere mich dort auch zu den Themen Klima und Gesundheit und Antibiotikaresistenzen und eben vertrete auch die Deutsche Allianz für Klimawandel und Gesundheit international, zum Beispiel bei der Global Climate and Health Alliance.
Und wahrscheinlich doch in dieser Funktion ist jetzt schon der Vorgriff auf die Frage, die Claudi, die übrigens auch dabei ist, hallo Claudi, auch gleich fragen darf ich nochmal eins, dein Masterstudiengang in London, das war dann danach?
Das war tatsächlich schon davor im Medizinstudium sozusagen, habe ich kurz pausiert und war 2017 schon für ein Jahr in London und habe genau einen Master in Public Health dort gemacht.
Okay, cool. Ich könnte noch mehr fragen, weil ich habe ein paar Hintergrundinformationen, aber Laura, wenn sie es selbst nicht anspricht, lasse ich es einfach mal so in der Luft hängen. Aber Claudi, du hast das Wort.
Ja, ich habe jetzt eine richtig tolle Aufgabe von deinem Cliffhanger, das privat persönlich hier in die Theorie einzusteigen. Philipp hat es ja schon angedeutet, wir haben einen LinkedIn-Post von dir gelesen und sind da hellhörig geworden. Und zwar hast du da geschrieben oder kurz berichtet von der World Health Assembly und ja, vielleicht, also auch für mich, weil ja, irgendwie, ich weiß nicht, ob ich es schon mal gehört habe, vielleicht höre ich es auch zum ersten Mal. Was ist denn das überhaupt? Wann war das? Wer nimmt da teil und wen hast du da getroffen? Und vor allem, und da kommen wir ja gleich auch zu, wurde ja da was verabschiedet. Welche Bedeutung hat denn da diese Abmachung, die da getroffen wurde? 10 Fragen auf einmal.
Nicht so schlimm, wir arbeiten uns durch. Genau, also die World Health Assembly, auf Deutsch Weltgesundheitsversammlung, ist sozusagen das Hauptentscheidungsgremium der Weltgesundheitsorganisation, also der WHO. Die WHO ist tatsächlich ja sozusagen eine mitgliedergeführte Organisation, was manchmal so ein bisschen untergeht, und hat eben diese 194, glaube ich, Mitgliedstaaten, die dann eben dort zusammenkommen, einmal im Jahr, jedes Jahr im Mai, in Genf, im UN-Palais, und eben dort sozusagen alle wegweisenden Entscheidungen verabschieden oder zumindest diskutieren. Es kommt nicht immer auch zum Entschluss. Genau, aber sozusagen, da treffen sich eben vor allem dann die Delegationen aus den Mitgliedstaaten. Es gibt dann noch Beobachterstaaten, Beobachterorganisationen, eben auch beobachtende Zivilgesellschaft. Und in diesem Rahmen war ich sozusagen auch da als Teil der Delegation des Weltärztebundes. Und dann hast du ja direkt auch gefragt, wie bindend sind sozusagen die Beschlüsse. Das ist ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, was verabschiedet wird sozusagen. Die, ich sag mal, allgemeinen Resolutionen, was jetzt das meiste ist, was besprochen wird, sind jetzt erstmal nicht völkerrechtlich bindend in dem Sinne. Ab und zu gibt es aber dann doch auch andere Konstrukte, die dann mehr Bindungskraft haben. Einer, der zumindest die Absicht hat, bindender zu sein, ist ja auch das Pandemieabkommen, was sozusagen jetzt dieses Jahr noch nicht zum Abschluss gekommen ist, sondern nächstes Jahr wieder zur Vorlage liegen wird und bis dahin hoffentlich noch diskutiert wird. Genau, aber sozusagen alles, was dieses Jahr beschlossen wurde, war jetzt, oder was wir jetzt auch gleich noch diskutieren, ist erstmal nicht zumindest völkerrechtlich bindend.
Und du hast Beobachtungsstatus, sprich du läufst dann rum und kannst nur zuhören, ein bisschen Lobbyarbeit mit einzelnen Delegationen machen, oder wie kann ich mir das vorstellen?
Genau, also man, wenn man sozusagen da ist mit einer Organisation, die in einer offiziellen Beziehung steht mit der WHO, also nicht jede Organisation kann das machen, das sozusagen muss auch akkreditiert sein, dann darf man sozusagen mit aufs Gelände. Man kann teilnehmen an den Veranstaltungen. Man muss jetzt sagen, ne, diese offiziellen Diskussionen werden auch online im Livestreaming übertragen. Also es ist jetzt nicht ganz heimlich hinter verschlossenen Türen, sondern man kann das sozusagen auf der WHO-Website sich auch anschauen. Aber natürlich ist das nochmal was anderes, mit vor Ort zu sein, weil wir alle wissen, viel passiert auch quasi nicht auf dem offiziellen, nicht im offiziellen Raum, sondern dazwischen und in der Cafeteria. Aber die Organisationen mit dem offiziellen Status können eben auch Statements mit abgeben offiziell, die man dann auch da mithören kann.
Wie groß
kann
war jetzt eure Delegation?
Weniger als 10 Menschen, was daran liegt, dass erst wegen Covid und dann wegen Bauarbeiten die Anzahl an der zivilgesellschaftlichen Organisation immer noch stark reduziert ist. Vor Covid war da deutlich mehr an Leuten auch da, aber aktuell immer noch reduziert.
Wir müssen eigentlich eine eigene Episode zum Weltärztinnenbund machen. Aber gut, das können wir nicht heute unterbringen. Der Grund, warum wir dieses Gespräch führen, ist ja nicht nur, dass du da warst, was natürlich schon cool ist, sondern du hast ja geschrieben, dass eine wegweisende Resolution zu Klimawandel und Gesundheit verabschiedet wurde. Warum, also du kannst natürlich viel dazu erzählen, wir würden dann im Zweifelsfall Nachfragen stellen, aber erstmal, warum meinst du denn, dass das wegweisend wäre?
Genau, also es wurde diese Resolution verabschiedet. Das war tatsächlich, im Vorfeld ist passiert da natürlich immer sehr, sehr viel Arbeit sozusagen. Ne? Am Ende sieht man dann die Resolution, die auf dem Tisch liegt. Aber tatsächlich ist es so, dass auch aus der Zivilgesellschaft heraus wir jetzt schon seit anderthalb Jahren sozusagen schon im zivilgesellschaftlichen Bereich und zwischen den staatlichen Akteuren daran gearbeitet wurde. Und tatsächlich ist es so, dass das jetzt die erste offizielle Resolution der Weltgesundheitsorganisation zu diesem Thema seit 2008 ist. Und da kann man sich ja vorstellen, seit 2008 hat sich einiges getan im Bereich.
Ach, wirklich acht? Du hast 2008, die eins nicht vergessen.
Nee. Das ist einiges passiert im Thema Klima und vor allem auch Klima und Gesundheit. Da liegt ja alleine schon zum Beispiel das Pariser Weltklimaabkommen dazwischen. Und so ist es wirklich höchste Zeit gewesen, dass es da mal ein Update gibt. Und es jetzt auch dann viel klarer nochmal formuliert ist sozusagen. Zum einen natürlich die Bedeutung und auch die Bedrohung sozusagen, die ausgeht von Klimawandel einfach für die globale öffentliche Gesundheit. Und zum anderen setzt es aber eben dann auch den Rahmen für Förderung der Gesundheit, Aufbau klimaresilienter und nachhaltiger Gesundheitssysteme und ordnet das Ganze eben ein. Und was eben auch wichtig ist sozusagen, ist, verknüpft dabei eben dann jetzt auch die Arbeit der Weltgesundheitsorganisation mit anderen UN-Organisationen und anderen Prozessen, wie jetzt zum Beispiel dem UNFCCC und den Aktivitäten, die so um das COP rum passieren. Es gab ja letztes Jahr in Dubai da auch eine Gesundheitsdeklaration und die ist jetzt eben auch wieder erwähnt und dadurch ist dann sozusagen das auch ein bisschen verknüpft, die Arbeit zwischen den einzelnen Institutionen und damit auch den Bereichen, was für uns ja auch sehr wichtig ist, quasi im Bereich Klima und Gesundheit. Wie können wir gut interdisziplinär, intersektorial mit anderen zusammenarbeiten? Und das wird jetzt dadurch auch nochmal mehr verstetigt.
Ich wollte nur einwerfen, dass wir doch zur COP auch von Sophie Gepp, das ist genau. Bestimmt auch ein, zwei Jahre her, ne? Da hatten wir doch auch schon mal ein Interview. Wir gucken nochmal die Episodennummer nach.
Ja, Sophie war auch in dieser ersten Aufnahme mit Laura dabei. Ja, da war ich umringt von sechs hochkompetenten Frauen. Sorry, so eine Verabschiedung findet dann mehrheitlich statt oder ist das eine Konsensentscheidung? Also wird erst eine Resolution verabschiedet, wenn wirklich alle mit dem Text zufrieden sind oder wie kann man sich das?
Formal kann gewählt werden. Mhm. In der Regel wird nur gewählt, wenn es sozusagen was sehr Kontroverses ist. Der häufigste Fall ist tatsächlich, dass es einfach eine Konsensentscheidung ist. Wie gesagt, dadurch, dass es jetzt eben auch erstmal nichts Bindendes ist, ist das oft dann für die Länder okay, da eine Einigung zu finden. Es gibt dann oft strittige Punkte. Tatsächlich dieses Jahr einer der strittigen Punkte war, so wie geht man an das Thema Gendersprache ran und auch Schutz von so reproduktiven Rechten. Das war ein großes Thema. Und das
haben die Amerikaner Probleme gehabt? Oder ich stelle jetzt einfach mal.
Aber es gibt dann so eine Gruppe von Ländern, die eben da eher konservativ unterwegs ist, die eben, und das sind natürlich Themen, die ziehen sich durch fast alle Resolutionen durch. Also egal über was man redet, nicht, dann ist eben zum Beispiel reproduktive Gesundheit und Rechte ist eben mit dabei, auch vom Klimawandel natürlich ist das ein großes Thema und das war dann ein Problem, das muss dann eben sozusagen vor Ort dann nochmal ausgehandelt werden, das ist wie alle politischen Prozesse dann auch oft so ein bisschen ein Tauschhandel, so ne, du gibst mir das, ich krieg das. Am Ende wurde, glaube ich, eine Lösung gefunden, die man sehr gut tragen kann.
Also auch vom Weltärztinnenbund sozusagen würdest du es
also aus zivilgesellschaftlicher Sicht ist das, glaube ich, kommen wir damit ganz gut zurecht. Man muss auch dann natürlich immer so ein bisschen taktieren. Manchmal ist auch besser, man hat irgendwie eher schwächere Sprache dann drinne stehen, anstatt was, womit man gar nicht mitgehen kann sozusagen. Mhm. Aber an sich ist das, glaube ich, am Ende ganz, ganz gut gelaufen in dieser Resolution.
Mhm. Jetzt ist ja so ein bisschen die Frage, du hast ja gemeint, ne, es ist jetzt nicht bindend, aber trotzdem soll ja was damit passieren. Und in einem Post auf LinkedIn hast du als letzten Satz formuliert, ich zitiere, nun wird es vor allem darauf ankommen, die Vorhaben der Resolution auch auf nationaler Ebene umzusetzen. Punkt, Punkt, Punkt. Jetzt weiß ich nicht, ob du da insbesondere auf Deutschland referenziert hast oder ja, vielleicht kannst du in Deutschland auch die Lage am besten einschätzen. Wie ist denn da der Prozess? Also wie geht es jetzt damit weiter?
Genau, also ich meine, natürlich ist das immer sehr schön, denn man hat dann so diese High-Level-Events, schön mit Blick auf den Genfer See, werden dann Sachen irgendwie da verabschiedet und dann ist das aber oft ja sehr weit weg von dem, was so in der Realität passiert. Und zum einen ist sozusagen diese Resolutionen sind bestimmend für die Arbeit der WHO, also es gibt eben ein WHO-Team, das zu Klimawandel und Gesundheit arbeitet und die haben jetzt erstmal quasi eine neue Grundlage für ihr weiteres Arbeiten, aber zum anderen richten sich diese Resolutionen eben auch immer ganz gezielt dann an die einzelnen Mitgliedstaaten. Und da ist es natürlich jetzt gerade beim Thema Klimawandel dann sehr essentiell, dass eben auch die Staaten mitziehen. Am Ende ist es wie auch nochmal ein anderer Nudge, kann man sagen, sozusagen sich an das Pariser Klimaabkommen zu halten, weil das ja sicherlich den größten Einfluss hat auch darauf, wie dann, dass man sozusagen wirklich eine gesunde Zukunft gestalten kann. Das wird sozusagen nicht ans BMG geschickt, sondern das BMG sind tatsächlich die, die dort mit vor Ort sitzen und das mitentscheiden und auch quasi eine Stellungnahme schon dort vor Ort abgeben. Das heißt, die sollten das jetzt eigentlich wissen.
Umso besser, ja.
Und dann aber natürlich mittragen und auch mit den restlichen Ministerien zusammen abstimmen. Also eine Sache, die uns ja zum Beispiel auch in der Deutschen Allianz für Klimawandel und Gesundheit wichtig ist, ist, dass eben auch diese Gesundheitsthemen dann vernetzt werden und zusammengedacht werden mit den anderen Themen, so der Transformationen, die wir brauchen, um eben Klimawandel auch oder die Folgen des Klimawandels zu minimieren. Und im Gesundheitssystem ist man immer sehr schnell dabei oder ich sag mal, die leichte Lösung ist, dass man sich so ein bisschen auf die Adaption begrenzt. Also sozusagen, wie können wir das Gesundheitssystem klimaresilient machen? Wie können wir uns vorbereiten auf Hitzewellen, auf den Anstieg von vielleicht vektorübertragenen Erkrankungen, den wir erwarten? Und das ist natürlich zum einen auch ganz, ganz wichtig. Zum anderen muss man aber sagen, dieser Mitigationsgedanke ist eben auch zentral. Also es gibt natürlich auch dann, oder man kann sich einfach nicht auf alles vorbereiten und anpassen, was jetzt durch den Klimawandel kommt. Und das den größten Gefallen für unsere Gesundheit tun wir uns eigentlich, wenn wir quasi jetzt alles noch verhindern, was sich verhindern lässt. Und dafür muss man dann natürlich auch ganz eng mit all anderen Sektoren, sei es Verkehr, sei es Ernährung, Landwirtschaft, Energie natürlich, zusammenarbeiten. Und nur so wird man dann auch für die Gesundheit am Ende was erreichen.
Und wenn ich nochmal, also eine inhaltliche Frage habe ich noch, gibt es denn einen Satz oder eine Sache, auf die du besonders stolz bist oder die du für besonders wichtig erachtest?
Ich finde, würde eigentlich lieber Sachen sozusagen zu dem Entstehungsprozess sagen,
oder
die
so.
Ich gut finde. Oder zwei Sachen. Zum einen war das die Resolution, zu der die meisten Statements, die es gab von den Mitgliedstaaten, von den Jugenddelegierten vorgetragen wurden.
Ja. Also naheliegend, aber
genau,
klar, hat man nicht.
Auch das sozusagen ist jetzt eine Entwicklung der letzten Jahre, dass mehr Länder, auch Deutschland, Jugenddelegierte mit zur WHA nehmen und die dann auch eben Statements vortragen lassen. Und das war tatsächlich das Thema, wo die meisten Jugenddelegierten dazu gesprochen haben. Also man sieht auf jeden Fall, das ist ein Thema,
du
was
dazu? Oder ich weiß nicht,
junge
was
Leute ich glaube,
von meiner Perspektive,
nach unserer Definition tatsächlich nicht mehr.
Okay, ja.
Aber genau, also das fand ich als eine bemerkenswerte Sache.
Fall.
Und die zweite, wirklich so der Entstehungsprozess, wie eben das so gemeinschaftlich erarbeitet wurde, die Resolution zwischen den Mitgliedstaaten und aber auch den zivilgesellschaftlichen Organisationen, da jetzt so am meisten mit vertreten eben durch die Global Climate and Health Alliance, die diese Arbeit eben auch auf quasi der COP-Seite, also der Umweltseite eben sehr stark vorantreibt für den Klimabereich und jetzt das eben auch in den Gesundheitsbereich reingetragen hat. Und das war einfach ein sehr, glaube ich, guter gemeinschaftlicher Prozess. Also die Niederlande und Peru haben sozusagen diese Resolution fortgeschlagen und gepusht. Und da war einfach in dem Prozess ist es sehr gut gelaufen, dass man sozusagen beachtet hat, was sind jetzt die Dinge, die auch den Leuten eben wichtig sind. Und ich glaube, das ist bei dieser Resolution vielleicht noch mehr der Fall gewesen als bei manch anderen Resolutionen.
Magst du einmal noch kurz sagen, was die COP ist, weil es jetzt ein paar Mal gefallen ist?
Die COP ist die Conference of the Parties, das sozusagen, wenn man möchte, so ein bisschen das WHA-Äquivalent der UNFCCC, also der UN-Organisation, die sich hauptamtlich, sage ich mal, mit dem Thema Klimawandel beschäftigt. Und da ist es eben so, dass Gesundheit jetzt traditionell eher eine sehr kleine Nebenrolle gespielt hat, fast keine Gesundheitsorganisationen anwesend waren. Bis jetzt so die letzten 2-3 Jahre, da hat sich das wirklich nochmal gewandelt. Letztes Jahr war dann offiziell tatsächlich Gesundheit auch ein Thementag, auch von den Hosts in Dubai. Genau, dass man einfach sieht, es gibt jetzt mehr Gesundheit auf dieser Umweltseite und gleichzeitig eben ist auch das Thema Klima jetzt präsenter bei Veranstaltungen wie der WHA und eben im Gesundheitsbereich. Und tatsächlich hat man das jetzt auch nicht nur gesehen durch die Resolution selber, die verabschiedet wurde, sondern es gab eben auch während dieser Woche noch ganz offiziell als Teil des Hauptprogramms eine strategische Diskussion zu Klimawandel und Gesundheit, wo auch dann Dr. Tedros mit dabei war und das geleitet hat. Das war sozusagen offiziell im Programm. Und dann gibt es ja traditionell bei der WHA auch einfach noch sehr, sehr viele Side-Events.
Wie lang ist die eigentlich? Sorry,
ungefähr eine Woche.
Okay, gut.
Genau. Sehr, sehr viele Side-Events. Und da war eben auch das Thema Klima und Gesundheit in verschiedenen Facetten dann eben auch mit Hitze, mit Luftverschmutzung etc. einfach dieses Jahr extrem präsent, viel mehr als in den vorherigen Jahren. Also man sieht wirklich, da hat sich enorm was getan und diese Verknüpfung ist jetzt viel, viel sichtbarer zwischen Umwelt und Gesundheit.
Cool.
Ja, schön. Und passend gibt es ja wieder einen Wolkenbruch vor meinem Fenster.
Ich
weiß nicht, ob ihr es mit Plätschern hört. Ja, danke schön. Also das ist doch zumindest mal, wir tun uns ja manchmal schwer im Podcast so positive Nachrichten zu verbreiten, aber ich fand jetzt so dein Schlusssatz war doch irgendwie ganz
so motiviert vorgebracht.
Genau, danke. Willst du noch was ergänzen? Ist noch irgendwas offen geblieben? Oder Philipp, brennt dir noch eine
Wann steht denn die nächste an? Und bist du dann, also bist du, gehörst du zum Team?
Zum Repertoire.
Zum Repertoire.
Immer im Mai steht sie an tatsächlich. Okay. Und also ich bin sehr gerne wieder dabei. Mhm. Das macht schon auch Sinn sozusagen. Dass,
man weiß dann, wie man sich da bewegt.
Genau, so. Das war jetzt auch nicht mein erstes Mal dieses Jahr. Und es macht sicherlich Sinn, immer Leute mit dabei zu haben, die sich auch ein bisschen auskennen und dass man da nicht so verloren geht.
Mhm. Vielen Dank, Laura, für deine Zeit. Viele liebe Grüße nach Leipzig. Und ja, wir sind gespannt zu hören, wie es weitergeht. Auch was die Auswirkungen auf Deutschland sind. Alle aus dem BMG, die zuhören, setzt euch an die Tasten. Und off the record noch liebe Grüße an.
Jetzt nicht off the record, ja. Sondern tschüss.
Tschüss. So,
Dankeschön.
Sorry. Also.
So, schönes Interview und ehrlich gesagt ist es ja wenigstens bei dem wenigen, was ich jetzt weiß, was auf uns zukommen wird, auch ein spannender Medizinmurks. Pascal.
Ja, wir warten alle auf die Kekse.
Today's doctors, drugs and medical devices truly work medical miracles. But there are some as phony as a $3 bill.
Ich habe etwas mehr Heiteres zum Sommer rausgesucht. Genau, die Arbeit heißt Oreo Cookie Treatment lowers LDL, cholesterol more than high intensity statin therapy in lease mass hyperresponder on a ketogenic diet. A curious crossover experiment. Wer sich jetzt also denkt, Kekse statt Medikamente, muss ich doch kurz enttäuschen, aber schauen wir mal auf die Arbeit. Die wurde von Nowitz und Cromwell im Januar dieses Jahres in Metabolites veröffentlicht und man hat so ein bisschen die Vermutung, dass die vielleicht eigentlich für die BMJ Christmas Edition gedacht war, aber nicht angenommen wurde und dementsprechend anders veröffentlicht wurde, aber das ist meine private Spekulation.
Das ist schon das eine anerkannte Zeitschrift, ich habe ja von der zumindest noch nie gehört, aber das ist
ich auch habe davon auch vorher nicht gehört, aber ich kenne diese Zeitschrift auch ehrlich gesagt, also es ist einfach nicht mein Bereich, in dem ich sonst was lese, dementsprechend kann ich überhaupt nicht sagen, ob das jetzt ein wirklich gutes Journal ist oder nicht. Es hat einen Impact-Faktor, der ziemlich okay ist. Das passt, aber ich kann es nicht beurteilen. Okay. Gut.
Sorry.
Zurück. Also es geht um Auswirkungen von kohlenhydratreduzierten oder freien Diäten, zum Beispiel die ketogene Ernährung, ja, die Ketogenic Diet. Das ist dann sehr viel Fett. Die essen so, weiß ich nicht, 70-80% Fettanteil in der Ernährung, etwas mehr Protein und kaum Kohlenhydrate, weiß ich nicht, 10-15% Kohlenhydrate, 10-15% Protein, 5% Kohlenhydrate oder so. Man möge mich korrigieren, das ist nicht mein Fachbereich, die Ernährung, und ich interessiere mich jetzt auch nur, ehrlich gesagt, nur so halb viel für die ketogene Ernährung. Dementsprechend kann es sein, dass die Prozentsätze ein bisschen anders sind, aber so, das ist schon ganz schön viel. Nicht selten, das kann man sich, glaube ich, auch vorstellen, steigen dadurch die Cholesterinwerte, also Fetttransport im Blut, insbesondere die LDL-Cholesterinwerte im Blut an. Und das ist ja eigentlich ein Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. So viel weiß man aber noch nicht, weil dafür sind die Leute alle noch nicht lang genug mit dieser Ernährung unterwegs, als dass sie jetzt schon massenhaft Herzinfarkt entwickelt haben könnten. Ja, die das und so die Frage, zieht man das denn jahrelang durch, ne, etc. Und ist das dann wirklich so schädlich, weil der Körper macht ja dann anderes mit diesem Fett, ne? Na, also ist alles noch offen. Eine Subgruppe an Menschen unter ketogener Ernährung hat aber besonders hohe LDL- und HDL-Werte, während sie gleichzeitig schlank sind und niedrige Triglyceride haben. Das ist das, was eigentlich ein bisschen stärker auf direkte Fettaufnahme reagiert. Die werden dann als Lean Mass Hyperresponder, also das, was schon im Titel stand, bezeichnet. Und eine Hypothese dafür ist, dass diese fehlenden Kohlenhydrate den Körper, die fehlenden schaltet den Stoffwechsel so um, dass eben diese oben genannten Stoffwechselprodukte entstehen. Ich glaube, das führt jetzt ein bisschen weit, hier den Fettsäurestoffwechsel hier auszuführen. Das lassen wir also mal. Folglich, und jetzt soweit zur Theorie, müsste es also ausreichen, wenn man wieder Kohlenhydrate zuführt, also zum Beispiel Oreo-Cookies, um die Blutfett zu senken. Und das wurde dann in diesem Experiment auch im Vergleich zu einer Statinannahme, also ein übliches Medikament zur Senkung des LDL-Spiegels, getestet. Und das wurde mit einer Person getestet, die gleichzeitig auch Medizinstudent ist und Hauptautor des Artikels, also ein Selbstexperiment. Ist ganz schön, weil er schreibt quasi in dem Artikel mehrfach sozusagen, dass sie das bei der Ethikkommission angereicht haben und dann beschlossen haben, dass sie dann schon ein bisschen selbstgefährlich, aber brauchen kein Ethikvotum, weil für Selbstexperimente braucht man kein Ethikvotum, das darf man eben selbst machen, ja. Genau, was auf jeden Fall ganz, ganz lustig. Und der hat das offenbar vorher festgestellt, dass er so ein Lean Mass Hyperresponder ist, sonst wäre nicht darauf gekommen, aber das ist auf jeden Fall eine ganz interessante Theorie. Und er hat sich 2 Wochen lang standardisiert ketogen ernährt. Mehr Informationen gibt es in dem Script. Dann hat er sich 16 tagelang zusätzlich von 12 Oreo-Cookies pro Tag ernährt. Okay. Also zu der, Diät noch 100 zusätzliche Kohlenhydrate. Ist gar nicht so viel, oder? Also 12 am Tag, für morgens, für mittags, für abends oder so. Mhm. Das würde sagen, 12, naja. 12 könnte ich jetzt auch während des Podcasts wegsnacken. Das ist jetzt für mich jetzt nicht so das Problem. Das sind 100 Gramm zusätzliche Kohlenhydrate. Und danach folgten 3 Monate erneute ketogene Ernährung, um das wieder so ein bisschen auszuwaschen, ne, wieder einen normalen Status zu kriegen. Dann hat er 6 Wochen Rosuvastatin eingenommen, also ein klassisches Statin. Und das initiale LDL, das ist das, was jetzt hauptsächlich berichtet wird, lag bei 384 Milligramm pro Deziliter. Das ist schon ziemlich hoch. Das würde man jetzt bei jemand anderem, der ein Risikoprofil hat, auf jeden Fall senken wollen. Durch Ureus konnte das auf 111 Milligramm reduzieren.
Wow.
Also wirklich wahnsinnig gut. Ja, die Reduktion, das ist auch ein guter Wert. Ne? Da würde man sagen, das kann so bleiben. Das ist ein bisschen abhängig, je nachdem, wer da drauf guckt, ob der Hausarzt oder der Kardiologe drauf guckt sozusagen. Aber grundsätzlich ist das ein guter Wert. Und dann stieg es durch die normale Ernährung wieder an auf 421 Milligramm pro Deziliter. Und dann hat er die Statintherapie begonnen. Da ist es dann auch wieder abgesunken, aber auf 284 Milligramm pro Deziliter. Also auch ein bisschen abgesunken, aber das Ureo-Treatment war schon besser. Ja. Und man kann jetzt natürlich fragen, es ist sicherlich eine sehr spezielle Subpopulation, aber da würde es einfach reichen, ein bisschen mehr Kohlenhydrate zu essen. Also zu sagen, nehmen Sie mal 5% mehr Kohlenhydrate auf in Ihrer Ernährung, dann würde es schon reichen. Sie müssen keine Ureo-Cookies essen. Ich glaube jetzt nicht, dass das so häufig vorkommt, dieses Beratungsproblem in der Praxis, aber ich fand es einfach eine lustige Studie. Und schließe hier mit dem Zitat: This dramatic metabolic demonstration consistent with the lipid energy model should provoke further research and not be seen as health advice.
Okay. Cool.
Ja.
Nice.
Spannend.
Danke. So.
Jetzt haben wir noch eine Kontaktanzeige. Du hast eine Kontaktanzeige, ja, wunderbar.
Ich habe sie extra hier. Ich sollte euch überraschen. Also habe ich sie.
Erst zu spät.
Ja, die ist nicht drin.
Also,
ja.
Was heißt zu spät jetzt?
Doch,
ja,
jetzt ist sie drin. Ich habe sie einfach auf die Sichtbarkeit auf null gestellt.
Oh, das ist ganz nett.
Genau. Mist. Ich dachte, alleine ohne Partnerin zu leben wäre einfacher. Ich vermisse die vertrauten Gespräche und Umarmung, die gemeinsamen Unternehmen und Lösungen, auch tägliche Aufgaben.
Total nett.
Pensionierter Arzt, Chemisinär, AfD-70er, geistiger und sportlich fit. Also Vorsicht, bevor man sich trennt, würde ich sagen.
Ja,
wir machen ein bisschen
so. Ist das eine Trennung?
Aber also für mich klingt das so, dass der quasi er sich getrennt hat von Partnerin und dann feststellt, das war irgendwie eine blöde Idee. Das war mein Verständnis davon.
Ja, okay. Gut, wunderbar. Herzlichen Dank. Wir gehen in eine lockere Sommerpause. Stimmt das?
Das stimmt. Wir haben 2 Interviews, die euch wahrscheinlich im Sommer erwarten und wo wir dann weniger drumherum machen werden und ein bisschen kürzere Episoden, denken wir zumindest, veröffentlichen werden. Und dann sind wir irgendwann im Mitte September oder Ende September so richtig wieder für euch da.
Ja, genau. Schön. Na dann.
Sehr gut.
Danken wir euch. Danke ich euch beiden. Wenn ihr da draußen Feedback für uns habt, wenn ihr Ideen habt für InterviewpartnerInnen oder für Themen, gerne über verschiedenste Kanäle. Wir haben auch endlich eine Empfehlung auch dann mal aufgegriffen und die werden wir dann auch demnächst dann sozusagen erfüllen endlich. Aber damit entlassen wir euch in die schöne Sommerpause. Genießt die Zeit. Trinkt viel, nicht so viel Sonne. Gibt es noch sonstige Gesundheitstipps vom Arzt oder von der Physiotherapeutin?
Eincremen.
Nicht zu lange in der Sonne aufhalten.
Eincremen.
Viele gute Tipps, die wir ja loswerden können.
Ja, genau, wunderbar. In diesem Sinne, bleibt gesund, macht gesund. Nobody knew that healthcare could be so complicated.